Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den 7. April und das Wetter ist hervorragend, fast sommerlich. Und wir freuen uns, dass es warm ist und wohl auch warm bleibt. Und dass wir eine wunderbare Runde haben. Ihr zu Hause über Trema, dann übers Internet haben wir Verbindungen und Leute, die auch auf unserer Homepage sich die Predigten rausziehen und anhören. Und wir haben ja auch noch Präsenzgottesdienst. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja immer gesagt, meine Steckenpferdpredigten, die werden so ein bisschen zurückgeschoben und ich hätte sie gerne, aber Gott lässt sich immer was anderes einfallen. Und dann habe ich mal vor so 10 Tagen, habe ich mal vorsichtig gedacht, eigentlich ist es ja wie Weihnachten und Ostern und Pfingsten, das sind ja gewisse Themen, die an diese Tage gebunden sind, obwohl das jetzt schon tausende oder mehrere hundert Jahre zurückliegen. Und so ist ja auch der Johannes 21 eigentlich an die Zeit gebunden zwischen Ostern und Pfingsten. Ist doch richtig, ne? Und dann habe ich mal vorsichtig gedacht, ich könnte ja mal, und dann habe ich so, einerseits habe ich gedacht, habe ich jetzt richtig gehört? Und will mich auch nicht jetzt so aus dem Fenster lehnen und unbedingt mich danach drängen, nun über Johannes 21 zu reden, wo es viele Facetten gibt. Und dann bin ich am Donnerstag mit der Ulrike gefahren, haben wir Essen auf Rädern ausgefahren. Und als wir fast fertig sind, da sagt sie zu mir, du Peter, wenn du über die 153 Fische predigst, dann sag mir Bescheid, dann komme ich. Und da habe ich gesagt, das hatte ich nächsten Sonntag vor und jetzt ist das für mich die Bestätigung. Und jetzt ist sie nicht da. Aber lustig, ne? Wie du Impulse von anderen bekommen kannst, die dir sagen, schon okay, gell? Und da wusste ich, ich bin auf dem richtigen Pferd. Hatte ich doch richtig gehört, aber ich wollte mich natürlich nicht vordrängeln. Aber das war schon richtig. Ich möchte am Anfang, dass Conny uns den Johannes 21 und zwar die Verse 1 bis 14 vorliest, auf die wir dann nachher nicht eingehen. Wir werden Highlights raussuchen, denn das Ganze ist viel zu viel. Jetzt liest ihr auf Hochdeutsch. Ich habe es vorhin, das muss ich dazu sagen, ich habe den Anfang auf Niederdeutsch vorgelesen und da war der große Lacher hier.
Nein, Niederdeutsch kann ich nicht. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es, sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den Fisch. Das war nun schon das 3. Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Eine tolle Geschichte. Es gibt Wegweiser für die Zukunft und auch Impulse für uns heute, die einfach daraus hervorkommen, herauswachsen. Ich möchte mal gleich am Anfang sehen, die Zusammensetzung der Jünger. Da, wenn man den Kommentar aufschlägt, da sind seitenweise wird darüber geschrieben, warum und wer sie sind. Und da will ich mich nicht weiter darauf einlassen. Das habt ihr ja gelesen, wer alle da zusammen sind. Aber es gibt einen, der besonders in dieser Zeit auch hervorgehoben wird. Das ist der Petrus, Simon Petrus. Der ist dabei und er ist auch federführend. Da komme ich gleich noch dazu. Und ich habe mal wieder so kleine Bibelverse gefunden. Wir haben letzten Sonntag über die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, gesprochen. Und da findet man, das ist der Lukas 24, und in 34b heißt es plötzlich, als die Emmaus-Jünger nun nach Jerusalem zurückgingen, steht ganz klein dazwischen, er ist Simon erschienen. Vier Worte, die überliest man ganz schnell. Aber da ist schon was passiert, auch in der Zwischenzeit. Und dann im 1. Korinther 15, Vers 5, da steht dann auch so plötzlich eingestreut, man könnte fast meinen, so aus dem Zusammenhang, als der Auferstandene hat er sich zuerst Simon Petrus gezeigt. Interessant, nicht? Und das ist etwas, wo man wirklich auch nachdenken muss, warum ist das geschehen? Petrus hat ihn doch verleugnet und Jesus ist hinter ihm her, dass er ihm zeigen will, hör mal, ich bin dir gar nicht böse, ich bin dir gar nicht gram, ich habe dir ja vergeben. Und der Petrus, wie wir auch später sehen im Wort, nicht später in der Predigt heute, der hat ja auch ein schlechtes Gewissen, wenn es im 21 weitergeht, ab Vers 15. Da kann er ja, dass er Jesus liebt, nicht bestätigen, sondern er hat ihn lieb. Das ist also die schwächere Form. Wir kennen das alle zwischen Agape und Phileo, Liebe. Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus hier sein Augenmerk auf Leute gerichtet hat, die er unbedingt sehen muss. Es sind ja noch 500 andere da gewesen, denen er sich auch gezeigt hat, die nicht namentlich genannt sind. Aber es war eben wichtig, dass diese Verleugnung, die da auch von den Obersten wieder stattfinden sollte, dass der Leichnam gestohlen ist und was weiß ich, die wollten ja die Auferstehung ungeschehen machen, wie heute auch vieles, was passiert ist, einfach anders dargestellt wird. Es wird auf den Kopf gestellt und so hat man das damals auch schon gemacht. Gut und Böse wurde einfach verwechselt und das waren die Dinge, die wir heute ja auch kennen. In 21,4 fange ich mal weiter an, stand Jesus am Ufer und die Jünger haben nicht erkannt, dass es Jesus war. Das ist ja auch Maria Magdalena am Grab schon so gegangen und das geht jetzt hier weiter, dass sie eben einfach gar nicht sehen, dass es Jesus ist. Er muss also anders ausgesehen haben. Und er spricht sie an und sagt, Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch gefangen. Und Kinder ist etwas, wo früher die höhergestellten Leute angeredet haben, indem sie sich das herausgenommen haben, die als Kinder zu bezeichnen. Es ist aber auch die Bezeichnung gleichzeitig für die Jünger. Das hätten sie eigentlich schon merken müssen, dass sie das ja gekannt haben. Und auf die Frage, ihr habt wohl keinen Fisch, da wird hier griechisch grammatikalisch mit Nein geantwortet. Aber eigentlich ist das ja falsch, nicht? Ihr habt wohl keinen Fisch, da ist doch ja die richtige Antwort. Ja, wir haben keinen Fisch. Und griechisch ist diese Antwort mit Nein hier wiedergegeben. Also sie hätten dann, wenn es Nein richtig verstanden wird, doppelte Verneinung, hätten sie Fisch haben müssen. Nicht? Aber okay, spitzfindig, will ich gar nicht weitermachen. Also, sie haben keinen Fisch und der Unbekannte, sage ich mal, wir wissen, dass es Jesus war, der hat am Ufer gestanden und der hat sicherlich nicht in das Boot geschaut, denn Jesus wusste es, dass sie zurückkommen und keinen Fisch gefangen haben. Und dann kommt eben die Aussage, dass sie eben das Licht des Evangeliums kommt hinein und es heißt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Und ohne Jesus bleiben die Jünger und auch wir heute unversorgt. Denkt mal an die Hütte, wo McKenzie alleine versuchen will, übers Wasser zu gehen. Und Jesus sieht es, kommt auf ihn zu und sagt, ohne mich kannst du das nicht. Das war so eine eindeutige, eindringliche Szene, die einfach das ganz einfach symbolisiert hat. Lass uns nochmal überlegen, die Jünger haben plötzlich gesagt, wir wollen wieder fischen gehen. Und das war ja eine Aussage, die man auch zweiseitig sehen kann. Einmal war es so, dass sie ja nichts anderes konnten. Und jetzt war der Kopf weg. Jesus war nicht mehr da. Und sie haben meines Erachtens auch, wenn man das verfolgt, diese Familienversorgung auch während dieser Jüngerschaftszeit, die ja 3 Jahre ging, haben sie ihre Familien auch versorgt. Also da muss irgendjemand auch weiter gefischt haben, dass sie ihr Brot verdienen konnten, dass die was zu essen hatten. Und insofern ist es jetzt so, sie haben halt die Zeit genutzt und das ist, wenn wir heute von Gott einen Auftrag kriegen und er nichts Neues sagt, machen wir da weiter, wo wir vorher gewesen sind. Und da sehe ich eben auch diese Notwendigkeit jetzt für sie, dass sie die Familie versorgen müssen und sie brauchen Arbeit. Sie hätten sich auch depressiv in die Ecke setzen können und jetzt ist Jesus weg und werden in die tiefste Depression verfallen. Nein, sie gehen los und wollen wieder Fische fangen. Also, hier kommen wir, wenn wir jetzt nochmal wieder auf die Situation kommen, ohne mich, ohne Jesus, bleiben die Jünger unversorgt und ohne ihn können wir nichts tun. Das ist doch schon auch wieder ausgerichtet, wenn wir Matthäus 4,19 sehen, ohne ihn können wir keine Menschenfischer werden. Das ist dieser ganze Artikel, der zielt ja in die Zukunft daraus, dass wir aus diesem Fischzug die Endzeit sogar schon heraus kristallisiert sehen. Und wenn wir jetzt sehen, dass am Ufer ein Mann steht, den sie nicht erkennen, und der gibt den Fischern Anweisungen, die völlig irre sind. Die kommen gerade wieder, es ist morgen, und man fischt in der Nacht. Und am Tag fährt man nicht raus, weil die Fische sehen die Netze, also das ist völlig blödsinnig, da rauszufahren. Und so gibt es viele Punkte noch, die sie eben auch, sie sollen ins tiefe Wasser fahren und sie sollen das Netz rechts auswerfen. Das Boot ist aber darauf ausgerichtet, dass alles von links kommt. Also das stellt alles auf den Kopf, was sie bisher als Profis in sich drin haben. Und sie sagen nicht, hey, was bist du für einer, dass du uns sowas sagen willst? Wir sind doch viel besser, wir sind die Profis und nun red hier keine dummen Sprüche. Wir machen das so, wie wir es immer und wir haben heute nichts gefunden. So hätten sie ja auch reagieren können. Aber sie haben eben gesagt, okay, wir fahren. Und das ist das Bemerkenswerte, dass hier auch etwas passiert, was sie unterbewusst machen, weil sie merken, da ist was anders als sonst. Und wenn wir nochmal jetzt auf die rechte Seite sehen, dann ist die rechte Seite ein Bild von Gottes Macht. Die rechte Seite ist die Seite der Gnade und des Segens und der Verheißung. Denkt nur mal an Johannes 5. Mose 28. Da sind die Segnungen doch alle da, wenn du die Gesetze hältst. Und wenn du sie nicht hältst, dann kommen die Flüche noch dazu. Das heißt, dann sind die Segnungen weg. Hier ist genau das, nämlich das Bild, dass es auf der richtigen, auf der rechten Seite passiert. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir auch begreifen müssen. Wir haben vor einiger Zeit, haben wir in einer Soiree, sprechen dürfen. Und da, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da, ein Haufen Leute. Und waren eingeladen von Dr. Benatzky. Und da hatte ich den Richard mitgenommen. Das machen wir heute nicht. Wir haben also mit den Wikingern demonstriert, wie der Wikinger-Rudergänger auf seinem Boot steht. Richard mit Ruderblatt haben wir alles mitgehabt. Und das Boot war mit Klorollen ausgerollt, symbolisiert. Und Richard hatte einen tollen Hut auf. Ich konnte leider keinen Helm mit Kuhhörnern finden, sonst hätten wir ihn auch noch aufgesetzt als Wikinger. Und das ist etwas, wo früher die rechte Seite, ich bin nun mit Hafen und Hamburg verwachsen, mit der Nordsee, in alter Zeit und auch jetzt heute noch, legten die Schiffe mit der rechten Seite an. Die rechte Seite ist natürlich Steuerbord, damit man rechts und links gibt es auf dem Boot nicht, da gibt es Steuerbord und Backbord. Ne? Und da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Die Kapitänskajüte war immer auf der rechten Seite, damit er auch, wenn das Schiff im Hafen liegt, rausschauen konnte, wenn er am Schreibtisch saß, was da draußen passiert. Und insofern ist rechts am Schiff etwas ganz Wichtiges, das ist das Richtige. Und Wenn wir diese rechte Seite auch für uns nehmen, dass wir alles richtig machen, Gott fragen, ist es so richtig, dann kann uns eigentlich auch nichts passieren. Ich habe ein anderes Beispiel, was jetzt von der anderen Seite kommt. Jetzt müssen wir das umdrehen. Das möchte ich euch gerne schildern. In Amerika ist das passiert. Da hat ein Mann, der hat schon immer auf dem Nachttisch hat er einen Block liegen und einen Stift. Und der hat von Gott gehört, er ist Ingenieur. Und der hat von Gott gehört, er soll ein Bohrgerät bauen, womit sie gewisse Dinge fördern sollen. Und dann hat er dieses Gerät bauen lassen von seinen Leuten und hat bei der ersten Bohrung ist er gleich fündig geworden und hat dann diesen Erfolg natürlich dankend in Empfang genommen. Dann haben seine Kollegen gesagt, also seine Untergebenen, die Meister und die Leute in seiner Firma, pass mal auf, das ist doch alles viel zu massiv ausgedrückt. Ich improvisiere jetzt mal ein bisschen. Wir können doch diese Welle ein bisschen verdünnen und da können wir Plastik einsetzen anstatt Edelstahl und da können wir dies und das machen. Und dann haben sie wieder gebohrt und sie haben keinen Erfolg gehabt. Sie haben gebohrt und gebohrt und gebohrt. Und dann ist er zu Gott gegangen und hat gesagt, der Chef jetzt, der Ingenieur, und hat gesagt, hör mal, wir haben doch die Maschine nun gebaut. Warum haben wir denn keinen Erfolg? Und dann hat Gott gesagt, ja, wenn ihr sie verändert und sie nicht so richtig macht, wie ich sie euch vorgegeben habe, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr keinen Erfolg habt. Und dann hat er wieder den alten Zustand hergestellt und dann hat es wieder geklappt. Das ist das umgekehrte Beispiel eigentlich, wo man etwas richtig vorgetragen bekommt und es nichtig verändert. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir jetzt nicht Gottes Wort verbiegen in eine Richtung, wo wir meinen, sie ist richtig, wo sie aber schon leicht abrutscht. Und das ist ganz wichtig jetzt, diese rechte Seite. Und das heißt, die richtige Seite, wenn wir zum Beispiel in unsere heutige Welt denken, die richtige Seite ist ja auch, dass ich meine Steuern zahle, dass ich gewisse Buchhaltungsvorschriften mache, dass ich Dinge, die eben uns von der Regierung in diversen Sachen heute auch vielleicht übertrieben durch unsere übertriebene Bürokratie, aber ich muss sie halt machen, um es richtig zu machen, denn sonst verliere ich eventuell meine Zulassung oder wie auch immer. Schwierig, wenn wir das sehen, aber wir müssen es einhalten. Und in der Bibel heißt es ja auch an einer Stelle, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Das bin ich nicht, sondern das ist der Kaiser von römischer Seite, der natürlich auf diese Doppelmünze genannt war. Nicht, dass man auch da Steuern bezahlt. Das hat Jesus seinen Jüngern auch schon vorgemacht. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu der Situation, die dort am Ufer passiert. Da sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist natürlich Johannes in seiner demütigen Beschreibung zu Petrus, es ist der Herr. Johannes war der Erste am Grab und Petrus ist als Zweiter nachgekommen. Da heißt es ja auch nachher am Boot, dass er sofort, als er erkannte, dass Jesus am Ufer steht, ist er sofort losgeprescht. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass hier Johannes es ausspricht und es Petrus bekannt gibt, dass sie in gewisser Weise die Führungsrolle und Sprecher von Petrus anerkannt haben. Sie haben gemerkt, das ist unser Boss. Nicht Jesus als Boss, sondern für die Gruppe ist Petrus derjenige, der eine gewisse Führungsqualität hat. Und wenn jetzt Johannes sagt, es ist der Herr, dann spricht das natürlich für Hoheit, für Macht und für Liebe des Auferstandenen. Und alles zusammengefasst ist unter dem Begriff Herr zu verstehen. Und wie ich schon sagte, am Grab war er der Zweite und jetzt will er der Erste sein. Und man kann eigentlich hier die einzigartige Liebe des Petrus bemerken, dass er alles vergisst, was um ihn herum passiert. Er hat die Fische im Netz total vergessen, weil er plötzlich entdeckt, das ist Jesus, der da steht. Und er hat alle Anstrengungen unternommen, um zu Jesus zu kommen. Lass uns mal das auch auf unser Leben übertragen, dass wir wirklich uns immer wieder ausrichten müssen, gerade in schwierigen Situationen, dass wir Jesus mit ins Boot holen. Denn nochmal zurück, ohne ihn können wir nichts tun. Als sie an Land gingen, war ein Kohlenfeuer am Boden und darauf waren Fisch und Brot. Und wenn wir Das sehen dann, gingen die Jünger an Land, ohne die Fische auszuladen, aber der Weg führte direkt zu Jesus und das Kohlenfeuer am Boden war schon versorgt, da waren schon Fisch und Brot drauf. Die Fische waren nicht aus dem Fang, die hatte Jesus schon mitgebracht. Und die Frage, woher sie gekommen sind, ja, die brauchen wir uns nicht zu stellen, denn Jesus hat schon ganz andere Speisungen überstanden. Er hat die 5000 gespeist und die 4000, wobei es die Männer waren. Und diese Begegnung, die wir jetzt haben und diese Begebenheit, die ist doch kein Zufall, dass hier das gar gleich wieder dargestellt wird und das damalige Geschehen wieder in Erinnerung geholt wird. Wenn Jesus also schon die Nahrung da hatte, war er nicht auf den Fischzug angewiesen. Ist das deutlich? Er hat das nur gemacht, das war ja seine Idee, dass sie rausfahren und er wusste, dass sie Fische fangen. Sicherlich hat er nicht vorher gewusst, dass es 153 waren, aber wenn es Jesus ist, hat er es vielleicht sogar auch gewusst. Und dass die Jünger sollten hier das Geschehen erleben und der Herr braucht sie nicht, wir brauchen ihn. Das ist ganz wichtig, dass Jesus den Jüngern gezeigt hat, so geht's und wenn ihr mit mir das macht, werdet ihr Erfolg haben. Jetzt kommt die Aufmerksamkeit der ganzen, in der ganzen Situation auf die Fische. Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, heißt es. Und von den Fischen bringen, da mussten sie erst das Netz, was ja noch immer am Boot außen hing. Sie konnten ja wegen der Vielzahl der Fische das Netz nicht ins Boot ziehen, was normalerweise gewesen wäre, wenn wenig Fisch drin gewesen wäre, hätten sie es an Bord gehievt. Hier musste es gelöst werden und sie stiegen dann ins Boot und haben mit dem Boot sicher diesen großen Fischfang an Land gezogen. Und jetzt kommt etwas, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Es sind 153 Fische. Warum nennt Johannes diese exakte Zahl? Hat es keine Bedeutung? Oder hat es doch eine Bedeutung? Wenn es keine Bedeutung hätte, hätte er sie sicher nicht erwähnt. Betrachten wir es mal als erster Stelle. 153 ist eine reale Zahl. Und wir können sehen, dass es an zweiter Stelle zu damaliger Zeit festgestellt 153 verschiedene Fischarten gab. Das ist schon mal eine Verbindung, die man auch herstellen kann. Und wenn wir das sehen, dann ist es für uns heute im Missionsbefehl der Auftrag, die verschiedenen Menschen zusammenzuführen. Und wenn wir auf das Weltgeschehen uns auf der Welt umschauen, es gibt also Völker von Indigenen bis hochentwickelten Europäern, verschiedene Arten von Menschen, die eben alle jetzt unter diese 153 zu sortieren sind. Und das ist, da wurde schon abgebildet, dass alle Menschen auf der Erde vom Verderben gerettet werden durch Jesus und dass sie am Ende, Johannes 3,16, kennt ihr alle, ewiges Leben bekommen. Ich habe dann mal mich beschäftigt mit gewissen Zahlenkombinationen. Augustin deutet auf 3 mal 50, da hat er die Dreieinigkeit dann drin. Und er hat dann die 3 mit dem Symbol noch angehängt für die Dreieinigkeit. Kyrill in Alexandrien, also ich habe mich auf die Alten nur bezogen, der sagt, 150 steht einmal 100 für die Heiden und 50 für den Rest der Israelis und auch die 3 für den dreieinigen Gott. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, die verschlüsselten Buchstaben in Zahlen umzusetzen und daraus dann auch etwas zu haben. Ich warne davor, wir rutschen da ab in die Esoterik und in die schwarze Magie, wenn wir uns da weiter hineinlassen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, was ich noch daraus sehe. Jetzt werdet ihr sagen, was ist nun los? Meine älteste Tochter sitzt im Kinderwagen. Ja? Wir machen einen Ausflug und fahren in Hagenbecks Tierpark. Und wir sitzen vor dem Tiger, Käfig nicht, das Tiger-Außengehege, sitzen wir das im Wassergraben drin. Und wir sitzen da und wir schauen alle diese wunderschönen Tiger an. Und meine Tochter guckt über den Rand und sieht, wie da drei Spatzen miteinander am Boden auf dem Weg Körner picken. Das war für sie viel wichtiger. Und so möchte ich jetzt diese 153 sehen, dass wir sie nicht überbewerten. Die sind zwar da, aber nehmen wir so, wie sie sind und packen da nichts rein. Denn wenn wir da was reinpacken, dann sehen wir die Tiger nicht, für die wir ja eigentlich gekommen sind. Versteht ihr das? Gell? Das Wichtige ist doch hier, was Jesus macht und nicht, dass es 153 sind. Die Zahl ist zwar da, lass sie stehen, sie ist wichtig, aber alle haben natürlich sich auf diese 153 gestützt. Wenn wir noch etwas sehen, dann haben wir drei Punkte. Wenn wir Hesekiel 47, 9 folgende sehen, dann gehört dieser ungewöhnlich reiche Fischzug auch zu einem Zeichen der Endzeit. Dass viele dann eben noch zum Herrn kommen. Wir haben jetzt, habe ich in der letzten Woche gelesen, es stehen zurzeit, besonders in Europa, 1 Million Juden an, die Aliyah machen wollen, das heißt nach Hause fahren, nach Israel fahren wollen. Israel steht vor einer Riesenproblematik, Häuser zu bauen, dass sie die Leute unterbringen können, weil sie eben so angefeindet werden, dass sie durch den Antisemitismus oder Antijudaismus oder Anti-Israelismus, wie wir es auch heute nennen, einfach gezwungen werden, nicht wie die Fischer, die im 19. Jahrhundert noch gewirkt haben, sondern heute durch die Jäger gezwungen werden, in das Heilige Land umzuziehen. Das ist Gottes Wille. Und wenn wir das sehen, dass dieser Fischzug in der Endzeit auf die Endzeit hindeutet, dann ist das letztlich, passiert das im Augenblick. Und wie das Ganze gehen soll, ja, Gott weiß es. Und verlassen wir uns mal drauf. Der schafft es schon. Und mit dem endzeitlichen Erlöser, nämlich mit Jesus, ist eine ungewöhnliche Fülle auch gekommen und wird kommen. Und das ist deshalb, glaube ich, wichtig, dass man nicht, wenn man sagt, sie haben die Fische gefangen, sondern dass wirklich Johannes diese 153 erwähnt und dass man wirklich merkt, dass es ein außergewöhnlich großer Fang ist, den sie dort an Land gezogen haben. Und wenn wir wirklich in die Endzeit gehen, dann ist das auch der Fischfang, an dritter Stelle ist das das Bild für die Mission, die wir heute und schon die ganzen Jahre immer wieder gemacht haben. Menschenfischer, das heißt Missionare, sollen ihren Dienst tun und reiche Ernte einfahren. Ich habe aber auch noch etwas anderes. Das könnte man auch aus der ganzen Situation herauslesen. Ich lese nicht zwischen den Zeilen, aber einfach nur eine andere Deutung. Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Das heißt, er kippt all das, oder es könnte es heißen, er kippt all das, was er vorher schon hatte, über Bord und geht wieder fischen und wendet sich wieder seinem alten Leben zu. Ist das auch schlüssig aus den Worten, ich gehe wieder fischen, dass er einfach aufgibt und sagt, der Kopf ist weg, wir haben keinen Jesus mehr, er hat uns nicht gesagt, was wir machen sollen. Und insofern sind sie einfach nicht in der Lage, die Situation positiv zu sehen. Sie gehen wieder fischen, um einfach ja, was anderes zu tun. Ja, und nicht diesen, die haben ja den großen Missionsbefehl schon bekommen, aber Pfingsten ist noch nicht da. Ihr müsst euch die Situation mal vorstellen. Das ist sicherlich, wie würden wir uns fühlen, wenn wir in dieser Situation sind. Und da gibt es jetzt einen Vers, den Conny uns vorliest, und zwar im 2. Samuel 24, Vers 1.
Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel, und er reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda.
Merkt ihr was? David war in jungen Jahren ein absoluter Fan von Gott, sage ich mal. Er hat alles mit ihm gemacht und als er älter wurde, hat es etwas nachgelassen und er ist nicht mehr so der gewesen, den Gott eigentlich kannte. Und dann ist er auf die Idee gekommen, ich könnte doch mal sehen, wie viel Macht ich habe und einfach mal meine Truppen zählen zu lassen. Und da hat Gott zu ihm gesagt, hey, du hast doch mich. ich versorge dich doch und ich bin doch da. Da brauchst du doch nicht die Truppen zu zählen. Und dann hat Gott gesagt, okay, wenn er das macht, dann werde ich ihm in meinem Zorn das tun lassen. Es gibt noch eine andere Bibelstelle in 1. Chroniken, wo, wenn wir, da will ich aber nicht weiter darauf eingehen, wo Gott mit Satan sich zusammenschließt, kennen wir bei Hiob übrigens auch, Altes Testament, wohlgemerkt, und wo Satan dann bei Hiob das vollstrecken darf, aber tastet das Leben von Hiob nicht an. So ist es hier auch. David erfährt Gottes Zorn, indem Satan ihn schlägt. Und er zählt die Truppen. Und wenn wir hier das übertragen auf die 153 Fische, dann könnte man, wenn sie jetzt ihren Dienst, sage ich mal, mit Jesus aufgegeben haben und sie wieder im Wirtschaftsleben stehen, annehmen, dass sie erstmal prüfen wollten, wie viel habe ich auf der Bank, wie viel Geld habe ich da und wie erfolgreich bin ich und guck mal, ich habe 153 Fische gefangen. Das wäre die andere Seite, die wir auch in Betracht ziehen können, dass man einfach die Fische gezählt hat, um zu sehen, wie erfolgreich man wieder in der Welt ist. Und dieses Zählen kann auch weltlich gemeint sein und da muss man aufpassen. Ich selbst erwische mich auch immer, dass ich ins Online-Banking gehe, aber ich muss ja die Verfolgung der Position noch ansehen. Aber ich freue mich dann, wenn unsere Konten gut aussehen, aber ich erwische mich auch dabei, dass ich nicht nur auf die Zahlen schauen muss, denn Gott gibt mir das. Gott gibt mir die Mittel, die ich ausgeben kann. Und das ist ganz gefährlich, dass ich da einfach nur auf die Zahlen sehe und nicht sehe, woher sie kommen und dankbar bin, dass Jesus uns so gut ausstattet. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir diese zweite Sache nicht außer Acht lassen, dann fällt mir noch ein ganz wichtiger Mann ein, der auch ganz schlecht gehandelt hat, der da genau reinpasst. Der hat zwar nicht, es steht in der Bibel nicht, was er alles hatte, aber er hat gesagt, ich habe genug. Ich brauche nicht mehr, ich baue eine neue Scheune, ich habe so viel, dass ich davon leben kann. Der Kornbauer. Okay? Der hat auch gesagt, jetzt habe ich alles. Aber das hat er weltlich gesehen und nicht dafür Gott gedankt, dass er ihn ausgestattet hat. Ich wollte diese Facette einfach, die mir gekommen ist, nicht ganz vergessen lassen, dass wir auch da überlegen, dass wir nicht abrutschen in diese weltliche Ecke. Jetzt kommen sie an Land und jetzt kommt der letzte Block der Essenz, die wir rausgepickt haben aus dem Johannes 21, 1 bis 14. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen, ebenso den Fisch, heißt es da. Und wenn ihr diese Worte hört, dann klingelt es doch, wenn die Speisung der 5000, dann nimmt er das Brot, gibt es ihnen, er teilt es aus, er macht es ebenso mit den Fischen. Und damit ist doch, wenn wir diese 5000 Speisung sehen, auch noch etwas ganz Wichtiges vom Wort, von der Wortwahl, das ist doch gleich der Bezug beim Abendmahl. Das sind die gleichen Worte, die Jesus verwendet, die wir auch verwenden. Und ich habe jetzt zum Schluss habe ich 6 Punkte. Jesus knüpft bewusst an sein Wirken vor der Kreuzigung an, was festgeschrieben ist in den Evangelien, weil er sie immer wieder daran erinnern will, was dort passiert. Und der Auferstandene Jesus ist kein anderer als der, der auf Erden erschienen ist. Und das müssen Sie einfach jetzt begreifen. Als zweites, um Jesus zu verstehen, müssen wir wissen, was er vor der Auferstehung getan hat. Und da sind die Niederschriften ja auch ganz wichtig, dass wir immer wieder sehen, welche Wunder er erledigt hat. Damit ist auch klar, das ist der nächste Punkt, dass Jesu Reich, dass sein Reich angebrochen ist. Ganz wichtiger Punkt. Es ist die Zeit jetzt dazu da, dass die messianische Zeit gekommen ist. Und Jesus ist also der Messias, der Erlöser, der Gottessohn. All das kommt hier raus, indem er am Ufer steht, schon vorbereitet Fisch und Brot hat auf die neue Zeit, die uns dann nachher auch mit einbezieht. Nach knapp 2000 Jahren sind wir immer auch damit gemeint, dass wir vom Kohlenfeuer mitversorgt worden sind. Und wir müssen noch etwas, da kommen auch die, Da kommt wieder die Verheißung, Matthäus 26, Vers 29 heißt es, von jetzt an werde ich nicht mehr von dem Saft der Rebe trinken. Und das ist hier auch, hier ist Brot und Fisch, aber kein Wein dabei und trotzdem ist Abendmahl. Und das delegiert er uns nachher, dass wir dann wieder das Abendmahl auch feiern dürfen mit Wein oder bei uns natürlich mit Traubensaft. Und wo dann wirklich uns bewusst wird, dass Jesus uns reingewaschen hat von unseren Sünden. Also ein geniales Kapitel, was Johannes wirklich zum Schluss hier aufgeschrieben hat. Und in unserem Abendmahl, das hatte ich eben schon angedeutet, können wir die Fortsetzung der Speisung am See von Tiberia erblicken. Und es handelt sich, und das müssen wir ganz, ganz wichtig sehen, es handelt sich da um die Speisung durch den auferstandenen Jesus. Und nicht mit dem Auferstandenen. Und lass uns da beim nächsten Abend mal hier auch mal darauf hinweisen, dass Jesus in der Mitte ist. Und er gibt uns das Brot. Wir sind nur die Handlanger, indem wir es austeilen. Er ist, durch ihn bekommen wir das Abendmahl. Durch ihn bekommen wir die Versorgung. Und durch ihn haben wir letztlich ewiges Leben. Amen. Amen. Ich segne alle Zuhörer. Wünsche eine gute Woche und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Sonntag mit einem neuen Wort. Mal sehen, was Gott diesmal vorhat. Seid gesegnet, alles Gute, eine fantastische Woche aus Rosenheim, aus der Gemeinde Christengemeinde Neues Leben Inter e.V. Amen.